Einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Willkommen zu unserer Sendung, in der wir gleich zu Beginn heute eine sehr geschätzte Kollegin begrüßen, die ihr Ohr so nah an der Berliner Politik hat wie wenige andere. Und die jetzt, nachdem sich der Pulverdampf verzogen hat, im Grunde damit beginnt, die wichtigen Fragen zu stellen, wenn sie sagt, auch wenn es zwischendurch tatsächlich mal so ausgesehen hat, wir sind offenbar doch keine Bananenrepublik. Wir haben jetzt einen guten Wahltermin gefunden, der nämlich, und darum geht es hier, einen Wahlkampf möglich macht, einen kurzen nur, einen Blitzwahlkampf. Aber der, sagt sie, ist ungeheuer wichtig, denn wir brauchen keine besetzten Posten, wir brauchen Konzepte. Herzlich willkommen, Kerstin Münstermann. Freue mich sehr.
Ja, hallo.
Ja, welche könnten das sein, wollen wir diesen Mann fragen. Der erste Bundesminister aus dieser gescheiterten Regierung, der hier Platz nimmt. Vielen Dank dafür. Und der sich faktisch selbst entlassen hat. Und der dabei war in diesem historischen Moment, als der Kanzler den Finanzminister, seinen Parteichef, feuerte. Wie hat er diesen Moment erlebt? Was hält er von seinem Parteikollegen, von Volker Wissing, der nicht das Kabinett, sondern die FDP verließ? Und wie sehr stehen Sie in der FDP wirklich noch hinter Christian Lindner, der diese Situation ja maßgeblich mit verursacht hat? Fragen an Marco Buschmann. Herzlich willkommen. Freue mich sehr.
Guten Abend.
Und wir werden den Blick im zweiten Teil der Sendung weit über Deutschland hinaus richten, unter anderem mit Hilfe dieses Mannes, der sowohl in Moskau als auch in China lange gelebt hat, der deshalb immer scherzhaft sagt, ich habe im Grunde die gleiche Ausbildung wie Putin und Xi. Es ist insbesondere die Wahl von Trump, die in China offenbar etwas auslöst. Dort, sagt er, wird seitdem ganz offen diskutiert, ob nicht jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um ganz schnell Taiwan einzunehmen. Das beschreibt er auch in seinem aktuellen Buch Front gegen die Freiheit. Herzlich willkommen, Adrian Geiges. Und dazu passt, und da geht der Blick zu diesem Mann, der als Reporter für die Kollegen von CNN seit mittlerweile 16 Jahren, glaube ich, Kriegs- und Krisengebiete bereist, der gerade in Moskau arbeitet und uns deshalb von dort zugeschaltet ist. Dazu passt also eine Begebenheit, als Xi sich vor einem halben Jahr ganz kurz vor seiner Abreise aus Moskau noch einmal zu Putin umdrehte. Da sagte er folgenden Satz: Wir erleben gerade Veränderungen, wie wir sie seit 100 Jahren nicht gesehen haben. Und wir sind es, die diese Veränderungen vorantreiben. Deshalb die Frage an ihn: Was hört er auf den Straßen von Moskau? Wie kriegsmüde sind die Russen? Und wie hoch ist der Preis, den Putin für diesen Krieg wirklich bezahlt? Das fragen wir Frederik Pleitgen. Freue mich sehr, dass das klappt. Schönen guten Abend, Frederik.
Abend.
Wir sehen uns gleich wieder nach Moskau. Wird zunächst Marco Buschmann gerne fragen, als ersten Ex-Minister, der nach dem Ampel aus hier bei uns sitzt. Wie geht's Ihnen? Wie haben Sie diesen Schock verdaut? Weil was anderes kann das nicht gewesen sein.
Ja, das nimmt einen natürlich persönlich mit. Aber entscheidend ist, ich bin mit mir im Reinen. Und jetzt müssen wir uns auf das konzentrieren, was ja Frau Münstermann gesagt hat, auf einen Wahlkampf, der eine Richtungsentscheidung darüber ermöglicht, wie es in diesem Land weitergeht.
Wenn Sie sagen, das nimmt einen persönlich mit, was meinen Sie dann damit? Ich meine, wir haben uns ein paar Mal hier gesprochen, ich habe das erlebt. Da kommt jemand, der sehr leidenschaftlich Politik macht, der ein Überzeugungstäter im besten Sinne ist, der schafft es dann plötzlich an dieses entscheidende Ressort, Bundesjustizminister. Und dann geht man da rein in diese Sitzung, Mittwoch. Hatten Sie eine Idee davon, das könnte mein letzter Arbeitstag werden?
Also es ist kein Geheimnis, dass die Koalition in schweres Fahrwasser geraten ist, dass viel gestritten wurde. Aber natürlich ist meine Lebensmaxime, man muss versuchen, Probleme zu lösen. Und deshalb war ich über diese Entwicklung schon sehr überrascht, um es vorsichtig auszudrücken.
Hat Sie das kalt erwischt oder war klar, da zeichnet sich was ab?
Also es ist ja viel über das Ende der Koalition diskutiert worden, auch schon lange, also seit mindestens einem Jahr. Denken Sie an die Situation, wie der Haushalt im letzten Jahr aufgestellt worden ist. Da gab es im politischen Berlin sogar Leute, die Wetten abgelegt haben. Und ich habe eigentlich immer gesagt, wir sind in schwierigen Situationen. In meiner Partei ist viel diskutiert worden. Wir hatten dazu
über
ja
ein mögliches Ende.
Über ein mögliches Ende. Ja,
also aktiv es zu beenden.
Ja, das ist ja kein Geheimnis. Es gab ja sogar eine Mitgliederbefragung in der FDP dazu. Also das war immer ein Thema. Aber wir haben immer Lösungen gefunden. Und dass der Bundeskanzler dann gesagt hat, entweder Aussetzen der Schuldenbremse oder, das war so der erste Zugang, dann passiert was Schlimmes, dass das dann zur sofortigen Beendigung der Koalition führt, ist natürlich etwas, das hat uns schon sehr überrascht.
Wirklich überrascht? Oder gab es auch die Idee, dass die FDP das beendet?
Also die Idee gab es in der FDP natürlich. Ich hatte
vor dieser Sitzung meine ich jetzt ganz konkret. Wie oft haben Sie davor darüber gesprochen? Vor dieser Sitzung?
Also
wir erlösen das Land.
Also ich habe ja vorhin schon gesagt, seit etwa einem Jahr ist in der FDP in allen möglichen Runden und Gremien natürlich immer wieder darüber gesprochen worden. Das ist ja immer wieder an uns herangetragen worden. Unsere eigenen Mitglieder haben das immer wieder an uns herangetragen. Und deshalb mussten wir uns natürlich mit der Frage auseinandersetzen. Und ich will hinzufügen, es ist ja auch kein Geheimnis, dass am Sonntag vor diesem Koalitionsausschuss Christian Lindner Olaf Scholz gesagt hat, also wir brauchen, glaube ich, jetzt mal eine gewisse Klarheit. Und entweder schaffen wir es jetzt, ein Programm aufzulegen, das das Land wirklich wieder zurück auf den Pfad von Wachstum und Wohlstand führt, oder lass es uns lieber in Würde geordnet zu Ende bringen. Das ist ja jetzt kein Staatsgeheimnis, das ich ausplaudere, sondern das ist ja bekannt.
Okay, das heißt, es gab am Sonntag davor dieses Gespräch. Das ist bekannt. Und das gab es ja auch den Plan der FDP, am Donnerstag die Koalition zu verlassen?
Welchen Donnerstag meinen Sie jetzt?
Donnerstag danach natürlich, nach dem Mittwoch.
Also, wie gesagt, wir haben ja dem Bundeskanzler über den Parteivorsitzenden mitgeteilt. Wir brauchen jetzt Klarheit.
Also wenn Sie sagen, wir brauchen jetzt Klarheit, heißt das übersetzt, entweder machst du das oder wir sind raus?
Das ist zu einfach. Ich glaube, die Alternative war ja, entweder schaffen wir es, die unterschiedlichen wirtschaftspolitischen Vorstellungen, die es gab, zusammenzuführen. Es gab das Papier von Robert Habeck, es gab das Papier von Christian Lindner. Es gab dann am Mittwoch, sehr kurzfristig vor der Sitzung, ich glaube 2 Stunden vorher, für Robert Habeck und Christian Lindner eine Fassung des Papiers von Olaf Scholz. Wir als Mitglieder des Koalitionsausschusses haben gar kein Exemplar bekommen, also nicht mal eine Tischvorlage, aber es gab dieses Papier für die beiden anderen Spitzen der Koalition. Also es wurde gerungen um wirtschaftspolitische Vorstellungen. Und unsere Haltung war, entweder kommt aus der Debatte, um dies zusammenzuführen, etwas Gescheites raus. Oder wir sollten lieber geordnet und in Würde das zu Ende bringen. Aber dieses chaotische Ende, dieser aus meiner Sicht überstürzte Rauswurf oder das Feuern, wie Sie es genannt haben, mit der Konsequenz, dass es ja im Deutschen Bundestag plötzlich keine Mehrheiten mehr, auch keine Verfahrensmehrheiten mehr gab, was ja jetzt dazu geführt hat, dass die Tagesordnung ausgedünnt worden ist, dass viele Entscheidungen nicht mehr getroffen werden können. Das war natürlich schon sehr überraschend.
Dass Sie sagen, dieses chaotische Ende wollten Sie nicht, aber ein geordnetes Ende wollten Sie.
Also lieber wäre mir gewesen, wir hätten die wirtschaftspolitischen Vorstellungen so zusammenführen können, dass wir der Öffentlichkeit etwas präsentieren, an das man auch glauben konnte. Also keine PR-Phrasen, kein kleines Besteck, sondern etwas, wo dann auch Wissenschaftler, Journalisten, die Öffentlichkeit gesagt hätte, okay, das kann funktionieren. Das kann dazu führen, dass wir perspektivisch in Deutschland mal wieder 1, 2, vielleicht irgendwann 3% Wachstum
haben. Aber Sie wussten ja, worauf das hinausläuft. Ich meine, das Papier ist ja nicht nur hier von auch Leuten wie Kerstin Münstermann und anderen so interpretiert worden. Das war so eine harte Ansage, dass eigentlich klar war, das ist die Scheidungsurkunde.
Ja, das ist immer wieder erzählt worden, aber es gab ja so ein Papier auch schon mal. Also die Wirtschaftsinitiative, die wir im Sommer beschlossen haben, die beruhte ja in Teilen auf einem Papier, das Christian Lindner auch geschrieben hat, das sozusagen auch viele Vorschläge enthielt. Übrigens auch Diagramme, weil ja einige behauptet haben, die Existenz eines Diagramms in einem Papier sei der Beleg dafür, dass es eher eine Broschüre als ein politisches Papier sei. Also das gab es. Und das hat ja schon einmal funktioniert. Diese Wirtschaftsinitiative hat eine ganze Reihe, das soll man auch nicht kleinreden, guter Punkte. Nur, wenn ich eins sagen darf, dann gab es ja die neue Gemeinschaftsdiagnose der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute. Und die haben gesagt, im Angesicht der Lage, die sich noch weiter verschlechtert hat, ist das zwar gut, ist das nützlich, aber es reicht nicht für eine Wirtschaftswende. Und deshalb mussten wir darüber sprechen, wie wir dieses Programm ergänzen können.
Okay, Kerstin Münstermann will gleich, darf auch sofort. Ich habe nur noch eine letzte Nachfrage zum Papier des Kanzlers. Diese paar Seiten, von denen Sie sagen, die waren für Sie nicht einsehbar.
Nee, das, also Christian Lindner war so nett, mir sein Exemplar in der Sitzung zur Verfügung zu stellen.
Das heißt, Sie haben es gelesen?
So ist es.
Das heißt, würden Sie dem Satz, den ich dieser Tage dazu gehört habe, das war eine Unverschämtheit, da stand nichts drin, zustimmen?
Also Sie wissen ja, ich bin eher ein sachlicher und höflicher Mensch. Also was man definitiv sagen kann, dieses Papier bestand im Wesentlichen aus der Wiederholung schon getroffener Beschlüsse und enthielt darüber hinaus zwei Elemente. Das eine Element waren Maßnahmen mit einem Volumen von, ich sage mal, Pi mal Daumen 2 Milliarden Euro, etwas für die Netzentgelte tun, so eine neue E-Auto-Prämie.
So ein paar, E-Auto-Prämie?
Ich meine, also Prämie kann ich aus dem Gedächtnis heraus nicht mehr sagen, aber ich glaube, es ging um die Förderung der Elektromobilität. Mhm. Das wird wahrscheinlich irgend so eine Kaufprämie oder sowas gewesen sein sollen, aber es ging um die Förderung der E-Mobilität und dann so ganz geringfügige Abschreibungsregelungen. Das war das eine Paket, also eher klein. Und dann gab es das Element, zu dem es dann ja auch zum Streit gekommen ist, nämlich Vorbedingungen, um überhaupt weiter zu verhandeln. Der Bundeskanzler hat ja in der Sitzung gesagt, bevor wir über Details sprechen, über einzelne Bausteine, muss eins klar sein. Es muss eine, wie man so landläufig sagt, Aussetzung der Schuldenbremse geben. Also dass wir neben den 50 Milliarden Euro Netto-Neuverschuldung, die ja schon da war,
noch weitere
Milliardenverschuldungen eingehen. Mhm. Und dass das natürlich ein dicker Hund ist und schwer zu verdauen ist für die FDP, das musste er natürlich auch vorher wissen.
Frau Münstermann.
Ja, ich muss so ein bisschen lachen, weil im politischen Berlin, das ist jetzt eine gute Woche her, hört man oder merkt man, wie zerstritten und wie misstrauisch die Ampel untereinander war. Nicht nur bei dem Aus, sondern jetzt auch bei den Geschichten, wie es zu diesem Aus kam. Und beide Seiten, also vor allem SPD und FDP, unterstellen sich ja jetzt, dass man bewusst mit dem Ende gespielt hat, es kalkuliert hat. Die FDP wohl am Freitag, wird gesagt, wo der Kanzler in Budapest war. Die FDP wiederum sagt, Scholz habe alles vorher genauso geplant, diesen Überstürzen, wie sie es nennen, Rauswurf, weil er das am Teleprompter abgelesen hat. Und ich finde, daran sieht man, dass eigentlich ja beide von vornherein in diese Woche der Entscheidung, das hat Lars Klingbeil am Abend noch so gesagt, am Sonntagabend reingegangen ist mit dem Wissen, eigentlich, es passt nicht mehr. Es passt vielleicht noch zwischen einzelnen Ministern, es passt vielleicht noch zwischen einzelnen Fraktionsmitarbeitern und Abgeordneten, aber es passt nicht mehr zwischen diesen beiden Männern, also zwischen Olaf Scholz und Christian Lindner. Und daran ist ihr Chef, also ihr Parteichef, finde ich, nicht unschuldig, denn der Herbst der Entscheidungen, den hat er ausgerufen. Der Kanzler hat dann wiederum eine Regierungserklärung gehalten, zu einem Industriegipfel eingeladen, den Finanzminister, den Wirtschaftsminister nicht eingeladen, auch kein freundlicher Akt. Und dann lädt Christian Lindner ausgerechnet an diesem Tag die Unternehmen, die sich beklagt haben, die Wirtschaftsverbände selber ein, dass das eine Inszenierung ist, plus dieses Papier, was auf einen Crash hinausläuft. Ich glaube, das kann man gar nicht anders nennen. Und ich glaube, Olaf Scholz hat irgendwann gemerkt, ich bin nicht mehr Herr des Verfahrens. Das ist sein Fehler gewesen. Er hätte viel früher sagen müssen, stopp, so geht's nicht weiter. Er hat es weiter versucht. Und irgendwann, ich denke, es war dieser Sonntagabend, gab es den Moment, wo der Kanzler gesagt hat, Moment, wenn mir hier einer anbietet, geordnet rauszugehen, bin ich ja doch der, der es dann am Ende verantworten muss. Und das mache ich nicht mit euch mit. Und dass es dann einen Showdown im Kanzleramt gab, ist, glaube ich, fast folgerichtig. Interessant ist, dass man zwischendurch gerade von den Grünen immer gehört hat, nein, nein, die verhandeln, das wird noch was. Also ich glaube, die Grünen waren die, die gehofft haben, es geht. Aber am Ende war Robert Habeck dann auch der Dritte im Bunde, der fast raus war aus diesem Duell zwischen zweien, die sich irgendwie schon vor einem Jahr begannen, sich zu verlaufen. Und ich glaube wirklich zwischen Christian Lindner und Olaf Scholz, wenn man die jetzt erlebt auch im Bundestag, auch die Rede von Christian Lindner im Bundestag, ist das doch ein Abarbeiten aneinander. Und ich glaube, das schadet jetzt im Wahlkampf, den wir jetzt haben, und da bin ich froh, dass wir ihn haben, dass wir ihn ein bisschen länger haben als nur 3 Wochen oder 3 Tage über Weihnachten, so wie Friedrich Merz das sich dachte, weil er sich da auch politischen Profit erhoffte. Aber das ist schon auch interessant und auch bitter zu beobachten, wie man sich so entzweien kann in der demokratischen Mitte dieses Landes.
Also ich glaube, was man lernen muss, ist, dass diese ewig langen Bunkerrunden von nur 3 Leuten, dass die nicht gut waren, glaube ich, für die persönliche Beziehung zwischen allen 3 Koalitionsspitzen, wenn ich das so vorsichtig sagen darf.
Zu viel Testosteron in einem Raum?
Das ist Ihre Formulierung, aber es ist generell auch nicht gut. Also wissen Sie, wenn ich eine Arbeitssitzung organisiere, dann organisiere ich die nicht nachts, wo alle von ihren Fachleuten abgeschnitten sind, sondern da organisiere ich die früh, morgens, wenn man ausgeschlafen ist, wenn man auch noch sich rückversichern kann, wenn man sich unsicher ist bei den Leuten seines Vertrauens. Und ich glaube, das ist das erste Learning. Es sollte keine Bundesregierung mehr, ich will jetzt keine altklugen Ratschläge geben, aber ich glaube, man sollte daraus lernen, dass Regierung und auch Verantwortungsträger anders miteinander beraten müssen. Und ein zweites möchte ich sagen, Frau Münstermann, das können Sie mir jetzt abnehmen oder nicht. Ich weiß, Journalisten lieben Geschichten und Narrative und Inszenierung. Und natürlich ist keine Politik.
Schauen sich Menschen gerne an.
Frau Münstermann, ich darf es einfach nur kurz sagen. Ich muss Sie ja gar nicht überzeugen. Ich will nur mein Argument einmal sagen. Ich glaube auch, dass es das gibt. Natürlich gibt es in der Politik auch Inszenierungen. Wer behauptet, das gäbe es gar nicht, der erzählt die Unwahrheit. Aber ich glaube, es geht hier um eine so fundamentale Frage. Die Frage der wirtschaftlichen Entwicklung unseres Landes ist die Frage, ob wir noch Zusammenhalt organisieren können, ob wir in eine Nullsummenlogik kommen, ob wir noch geopolitische Softpower haben. Das hängt daran. Und zu glauben, dass diese Frage einfach nur ein Anlass ist oder ein Storytelling ist oder sonst was. Ich glaube, das ist zu klein. Ich glaube, man kann allen Beteiligten, und das unterstelle ich auch niemandem, dass es nur so eine Machtdemonstration war, sondern ich glaube, dass es in dieser Frage darum ging, ich will es nur einmal zu Ende führen, wie geht es wirtschaftlich weiter mit diesem Land? Und diese Frage ist so wichtig, dass man natürlich den Leuten auch abnehmen muss, dass sie da besonders engagiert waren und dass es sie auch umgetrieben hat. Und wenn sich Mittelstandsverbände und Freiberuflerverbände bitterlich beschweren, dass die Politik sie nicht mehr sieht, dass man ihnen dann ein Angebot macht, um zu sagen, dann kommt zu uns, um uns das zu sagen, was euch wichtig ist, dann ist es nicht in erster Linie eine Bösartigkeit, sondern ich glaube, es ist ein Stück Respekt vor diesem wichtigen Teil der Wirtschaft.
Finde ich auch, aber der Tag ist dann vielleicht das Problem. Also eine Konkurrenzveranstaltung ist es, wenn im Kanzleramt der Kanzler mit den einen tagt und der Finanzminister die anderen einlädt. Und ich verstehe das mit der Wirtschaft und das ist das Riesenproblem. Gespenstarbeitslosigkeit kommt zurück, der Standort ist in Gefahr. Das alles hat Olaf Scholz lange nicht sehen wollen. Da bin ich mit Ihnen einer Meinung. Aber dass Sie sich über diese Wirtschaftspolitik und die Haushaltspolitik zerstreiten, das ist seit einem Jahr so. Spätestens seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das einfach Milliarden wegnahm, die die Koalition sicher zu haben glaubte, haben Sie sich, oder Sie, also Ihre Partei und die SPD und die Grünen, schon letztes Jahr über Weihnachten im Kanzleramt quasi eingesperrt und beraten. Dann gab es ein Ergebnis mit Bauernprotesten, die das Land 3 Wochen im Atem gehalten haben. Dann gab es wieder eine Debatte. Dann gab es wieder Haushaltsverhandlungen der drei mit ihren jeweiligen engen Vertrauten, also 6er- und 9er-Runden. Und dann gab es ein Ergebnis, was, wie wir jetzt wissen, eigentlich kein Ergebnis war, weil man sich doch nicht geeinigt hatte. Das hat man aber nochmal verkauft. Und dann wurde es immer schlimmer. Wir kriegen das ja mit. Also wenn man gar nicht mehr recherchieren muss, sondern angerufen wird, weil jeder mal wieder was loswerden will, kann man alles machen, freuen wir uns. Aber irgendwie war schon klar, warum gibt es nicht schon viel früher mal vielleicht hätten sich Scholz und Lindner mal auf ein Bier treffen sollen und mal sagen sollen, können wir noch miteinander oder lassen wir es? Und wenn wir es lassen, lassen wir es geordnet. Aber es ging über Anspielungen und so weiter. Und das ist etwas, was ich schon auch als Beobachter spannend, gleichzeitig aber irre finde. Und dass es am Ende ein Durchstechen, was ein großes Medium geschafft hat, nämlich aus dieser Sitzung also noch informiert zu werden. Und dass das dann herangeführt wird als maximalen Vertrauensverlust, zeigt ja, dass es wirklich nicht mehr ging.
Das sind ja Widersprüche, die haben sich ja über Monate, Jahre angesammelt. Und hat denn dieses Moment, dass man so eine Sitzung, wo ja, wie ich jetzt verstanden habe, aus dem, was Sie sagen, ja doch man erwarten konnte, dass es mit dem Knall endet, das ausgerechnet am Tag der Wahl von Donald Trump zu machen, der ja nun die geopolitische Lage und damit auch für uns, für Deutschland, für unsere Wirtschaft alles verändert, war das ein Moment überhaupt dabei?
Also ich will Ihnen eins sagen, natürlich hat die Wahl von Donald Trump in den Gesprächen dort eine Rolle gespielt. Aber wissen Sie, Frau Münstermann, all das, was Sie sagen, das ist ja für die Leute offenkundig. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum der Christian Lindner am Mittwoch im Parlament gesagt hat, manchmal ist eine Entlassung vielleicht auch wie eine Befreiung. Vielleicht ist es jetzt auch gut so, dass wir Klarheit haben. Es
Olaf
ist
Scholz
gut
fühlte
so.
Sich auch befreit. Lassen Sie mich, das konnte man sehen eine Woche
geben
vorher.
Geben Sie mir die Chance. Ich lasse Sie immer ausreden. Und vielleicht ist es jetzt auch gut, dass wir diese Klarheit haben. Wir haben jetzt einen Wahltermin. Wir haben die Chance, die Konzepte mit den Bürgerinnen und Bürgern zu diskutieren, für die man sich jetzt entscheiden kann. Und deshalb bin ich der Meinung, wir müssen jetzt nach vorne schauen. Wir sollten keine Schlammschlacht und keine Rosenkrieg-Rhetorik machen. Wenn man auseinandergeht, das ist im Privat mit der Scheidung genauso wie jetzt, dann ist das Schlimmste vielleicht auch eine Schlammschlacht, die man organisiert. Das sollte man sein lassen, sondern ich glaube, die Bürgerinnen und Bürger wollen jetzt wissen, wie es weitergeht. Und da sollten wir sagen, wie wir uns die Zukunft vorstellen. Und darüber können die Menschen dann abstimmen.
Ich würde trotzdem noch mal eine Nachfrage habe ich noch. Dieser Moment, Herr Buschmann, das ist, Olaf Scholz eröffnet diese Sitzung und sagt, bevor wir überhaupt anfangen, seid ihr bitte bereit, der vorübergehenden Aussetzung der Schuldenbremse zuzustimmen. Wenn nicht, haben wir ein Problem.
Genau, also um der Fairness halber, er nannte vier Punkte, aber unter diesen vier Punkten...
Das war der zentrale.
Das war der zentrale Punkt.
Und was sagt dann Christian Lindner?
Christian Lindner hat einmal darauf hingewiesen, dass die FDP natürlich aus ökonomischen und auch aus politischen Gründen das schwierig findet. Er hat vor allen Dingen aber darauf hingewiesen, selbst wenn man darüber reden könnte, gibt es ja auch strenge verfassungsrechtliche Vorgaben. Und im Jahr zuvor, das hat Frau Münstermann erwähnt, ist ja schon einmal eine Umgehungsgestaltung von Olaf Scholz krachend vor dem Bundesverfassungsgericht gescheitert. Und deshalb haben wir folgenden Vorschlag gemacht. Lasst uns diesen Punkt zur Seite legen, damit wir ihn überhaupt mal vernünftig prüfen können. Und lasst uns über die anderen Dinge in dieser Sitzung weitersprechen.
Und dazu war der Kanzler nicht bereit?
Dazu war der Kanzler nicht bereit.
Was ist, er hat wie gesagt, muss ich mir das vorstellen? Ja, was hat er gesagt?
Na, er hat gesagt, er will heute diese Entscheidung haben. Und dann hat er sinngemäß gesagt, also entschuldigen Sie, mein Gedächtnis ist dann doch nicht fotografisch, aber er hat sinngemäß gesagt, entweder gibt es heute diese Entscheidung oder es würde schlimme Konsequenzen geben. Er hat dann nicht ausdrücklich von Entlassung oder Ende der Koalition gesprochen, aber er hat schon eine drohende Bemerkung gemacht. Und dann kam es zu einer Sitzungsunterbrechung. Und nach dieser Sitzungsunterbrechung haben wir mitgeteilt, dass wir als FDP schon aus verfassungsrechtlichen Gründen diese Entscheidung an diesem Abend nicht treffen können, weil sie eben mit dem hohen Risiko eines Verfassungsbruchs verbunden ist.
Und dann?
Und daraufhin hat der Kanzler nach einer Vorbemerkung gesagt, dann, lieber Christian Lindner, möchte ich mit dir im Kabinett nicht mehr zusammenarbeiten. Also die Ankündigung der Entlassung. Und wenn Sie den Vorsitzenden einer regierungstragenden Partei aus dem Kabinett entlassen, dann beenden Sie natürlich eine Koalition.
Und stimmt es, dass der Kanzler dann gesagt hat, ja, doof?
Also es gab erstmal einen Moment der Stille. Dann hat er etwas gemurmelt, das meine ich jetzt gar nicht abwertend, sondern hat irgendwas gesagt, aber sehr leise. Ich selber konnte das nicht verstehen. Also ich kann nicht bezeugen, ob es wirklich die Worte so doof waren, aber irgendwas Leises hat er gemurmelt. Und dann gab es die Bitte, also die ungefähr lautete, er würde jetzt mit den übrigen Kabinettsmitgliedern gerne sprechen wollen.
Ist auch mit Ihnen.
Und ich habe dann sofort allerdings geantwortet, dass unter den Umständen, also er wirft meinen Parteichef aus dem Kabinett, beendet die Koalition, ich natürlich meine Arbeit im Kabinett so nicht fortsetzen kann.
Das Interessante ist aber ja, dass auch Christian Lindner eben am Freitag ein Papier dann vorgelegt hat, wo zum Beispiel die Abschaffung des Solidaritätszuschlages drinsteht. Klagt ja auch die FDP-Fraktion in Karlsruhe, was wiederum für Christian Lindner total klar gewesen sein muss, das wird Olaf Scholz als nicht mitgehen können und auch als Provokation empfinden. Die SPD hat immer gesagt, wenn wir das Rentenpaket nicht zusammen verabschieden können, ist das für uns eine Demütigung. Da war SPD-Parteichef Lars Klingbeil sehr klar. Mhm. Jetzt war das für Sie das Aussetzen der Schuldenbremse. Also es ging um einen Überschreitungsbeschluss, den man mit einfacher Regierungsmehrheit hätte verabschieden können.
Kanzlermehrheit,
gut. Dass das auch eine Provokation war, unbenommen, total klar. Also da hat er genauso gespielt wie andere auch. Man braucht auch, glaube ich, nicht mehr fragen, wo hat es angefangen. Aber auch für künftige Regierungen, Sie haben es gesagt, wie kann es dahin zu diesen Showdown-Momenten, denn nichts anderes war das, und Scheidungspapieren und so, überhaupt kommen? Und weil Sie das Nachtreten nennen, fairer Wahlkampf wird schwierig, glaube ich, zwischen allen Protagonisten, weil auch Friedrich Merz und Olaf Scholz sich nicht besonders gut leiden können. Aber der Bundestagsvize Wolfgang Kubicki hat jetzt sowas gesagt wie, naja, hoffentlich tauscht die SPD keinen Kanzlerkandidaten aus, weil sonst, oder Olaf Scholz soll mal schön bleiben, weil sonst kriegen die mehr Prozente und so. Also dass Sie das nicht machen, wissen viele. Aber so insgesamt ist der Ton so vergiftet, wie ich ihn eigentlich noch oder lange nicht mehr erlebt habe.
Also Frau Münzemann, ich will hier keine Kopfnoten für nicht anwesende Dritte geben. Mit Wolfgang Kubicki können Sie selber ein Gespräch führen. Ich will nur eins sagen, es gibt immer schon gern eine andere Qualität. Es ist ein Unterschied, ob Sie in eine Sitzung gehen und sagen, ich bin gar nicht bereit, über irgendeinen anderen Baustein zu sprechen. In der zentralen Frage für die Zukunft dieses Landes, wenn nicht dieser, wie Sie es jetzt genannt haben, Provokation zugestimmt wird. Das ist etwas anderes, als wenn man in Vorbereitung auf eine Sitzung Vorschläge sammelt und vorlegt. Auch Robert Habeck hat Vorschläge gemacht. Der Kanzler hat zuletzt dieses Papier vorgelegt. Ich glaube, es geht gar nicht anders. Wenn Sie eine Sitzung produktiv gestalten wollen, das klingt jetzt etwas technokratisch, entschuldigen Sie, vielleicht liegt das in meinem Wesen. Aber Sie können doch nicht blank in eine Sitzung gehen, wo es um die Zukunft dieses Landes geht. Natürlich muss die vorbereitet werden. Natürlich braucht man ein Papier. Natürlich braucht man Vorschläge. Und natürlich geht man in jede Verhandlung mit einem Mehr an Vorschlägen, als man glaubt, dass hinterher rauskommt. Das ist der normalste Prozess der Welt.
Unstrittig, man hat sich ja auch vorher dauernd getroffen.
Das heißt, Sie sagen, wenn das nicht passiert wäre, wären Sie auch nicht rausgegangen. Wären Sie heute noch in der Ampel, wenn das nicht passiert wäre? Diese eine harte Ansage des
Kanzlers. Ich habe ja vorhin etwas anderes gesagt, Herr Lanz, sondern ich habe gesagt, das Ergebnis musste dem Kriterium standhalten, dass es in der Lage ist, die realistische Erwartung ermöglicht, dass sich in diesem Land wirtschaftlich etwas zum Besseren wendet. Und das ist aber, glaube ich, keine unzumutbare Anforderung, sondern eine Regierung, die den Nutzen dieses Landes mehren muss.
Das heißt, wenn jetzt sozusagen die Erzählung herumgeistert, da gab es diese Conditio sine qua non, dann ist das bestenfalls die halbe Wahrheit. Sie hatten einen Plan. Wenn man Überzeugungstäter ist, kann man auch sagen, pass auf, ich finde, und 80%, glaube ich, gefühlt der Ökonomen, stimmen Ihnen ja auch zu. Die sagen, ja, genau, so müssten wir das ungefähr machen. Das heißt, da ging es um sehr viel mehr. Volker Wissing.
Lassen Sie mich nur eine Bemerkung dazu machen. Ist das aber nicht die Grundvoraussetzung, dass man, wenn man Verhandlungen führt, sich das Ziel setzt, dass etwas rauskommen muss, was die Lage des Landes wirklich verbessert und nicht nur ein PR-Feigenblatt ist?
Ja, das ist richtig. Trotzdem das Gefühl, dass es da nicht nur ums Land ging, sondern durchaus auch um die Partei und auch persönliche Schicksale, das habe ich ja jetzt nicht ganz exklusiv. Das haben ja viele in diesem Land.
Ja, aber ich glaube,
verstehen Sie, woher das Gefühl kommt?
Wenn man in Verantwortung steht, sollte man sich aber nicht nur von Gefühlen leiten lassen.
Das ist total interessant. Gerade kreist alles immer um genau diesen Begriff. Scholz sagt, wenn man verantwortungsbewusst ist, kann man sich nicht in die Büsche schlagen. Sie sagen, wenn man in Verantwortung steht, kann man das so nicht machen. Christian Lindner sagt, wenn man verantwortungsbewusst ist, dann muss man das so machen. Volker Wissing, Ihr Verkehrsminister, sagt, wenn man in Verantwortung ist, kann man das so nicht machen. Der argumentiert auch mit Verantwortung. Aber alle meinen offenbar damit etwas anderes. Wie hat er sich verhalten danach? Wie haben Sie das erlebt in dieser Nacht?
Also es ist so, nach diesen Gesprächen, die der Bundeskanzler noch mal mit ihm, mit meiner Kollegin Bettina Stark-Watzinger, mit mir auch geführt hat, es gab ja noch diese Einzelgespräche, hat Volker Wissing relativ schnell das Kanzleramt verlassen. So ist meine Erinnerung. Jedenfalls hat er nicht teilgenommen an unserer Nachbesprechung im Hans-Dietrich-Genscher-Haus. Ich habe dann versucht, ihn zu erreichen per Telefon, einfach weil ich fragen wollte, wie geht's dir, was kommst du noch zu uns? Ich habe dann ihm, glaube ich, auf die Mailbox gesprochen. Ein anderer Teilnehmer der Sitzung hat, glaube ich, auch noch mal versucht, ihn zu erreichen. Aber ich bin fest davon ausgegangen, dass es, also ich will da jetzt keine Details erläutern, aber Volker hat uns vorher gesagt, warum er auch etwas kurz angebunden ist in dieser Zeit. Das hatte was mit einem privaten Umstand zu tun. Und ich habe dann von diesem anderen Weg, den er eingeschlagen hat, erst am nächsten Tag erfahren, als er das sozusagen öffentlich gemacht hat.
Im Vorfeld nichts, kein Wort.
Kein Wort. Also wir hatten, das gehört dazu, man muss immer fair bleiben, er hat ja einige Tage vorher einen Gastbeitrag in der FAZ zu dieser Frage veröffentlicht. Aber unabhängig davon kann ich wirklich nach bestem Wissen und Gewissen sagen, dass er mir in keiner Weise angedeutet hat, dass er einen solchen Schritt erwägt.
Aber dieser Gastbeitrag erschien ja an dem Tag, wo das Papier von Christian Lindner öffentlich wurde. Und da wurde ja auch klar, dass offensichtlich dieser Teil der FDP gar nicht mehr miteinander spricht. Denn Gastbeiträge entstehen ja nicht von heute auf morgen, die entstehen länger. Und es geistert jetzt in Berlin, ich weiß nicht, Watergate sagt vielleicht allen noch was, Deep Throat, das war damals der Ursprungsquelle, die unerkannt blieb, also der Deep Throat jetzt immer durch die Gänge. Also das Entzweien offenbar von einem FDP-Minister mit dem Kabinettskollegen und FDP-Chef Christian Lindner, das muss schon lange vorher passiert sein, denn sonst passieren ja solche Dinge nicht.
Also, hat er zurückgerufen, nachdem Sie ihm auf Band gesprochen hatten?
Nein, ich habe ihn dann persönlich erst wieder getroffen bei der Entlassungs- und dann Ernennungszeremonie beim Bundespräsidenten.
Das, was wir da gerade sehen.
Genau. Und ich finde, auch hier gehört es sich jetzt nicht, über die inneren Befindlichkeiten oder Motive zu spekulieren.
Nein, die Motive schon. Innere Befindlichkeit, haben Sie recht, Motive schon. Haben Sie das Motiv nachvollziehen können? Der macht jetzt Ihren Job, ne? Der ist jetzt Bundesjustizminister.
Ja, aber in der Demokratie bedeutet Macht immer nur Macht auf Zeit. Dass ich eines Tages einen Nachfolger haben werde, war klar. Und ich will auch eins sagen, ich kann das verstehen, dass man jetzt versucht, da so nachzuspüren, ob es einen menschlichen Zwist gibt. Aber Volker Wissing hat für sich eine persönliche Entscheidung getroffen. Das ist sein gutes Recht. Und die werde ich aber nicht kommentieren. Und die Bürgerinnen und Bürger können sich selber ein Urteil darüber bilden.
Die Motivlage, ich zitiere mal Volker Wissing, die Ampel so scheitern zu lassen, halte ich für verantwortungslos. Das hätte nicht passieren müssen, das hätte auch nicht passieren dürfen. Und weiter, der Bruch dieser Ampel ist für mich ein Tiefpunkt. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. Ich bin überzeugt, dass wir als Demokraten die Aufgabe haben, Kompromisse zu erarbeiten, Brücken zu bauen. An diesem Abend war nichts davon zu spüren. Das hatte etwas wahnsinnig Destruktives. Unsere Demokratie ist an diesem Abend ärmer geworden. Das war kein demokratisches Heldentum.
Die Frage ist ja, kann man diesen Vorwurf, der darin enthalten ist, einem Teil der Koalition machen oder allen? Und ich will daran erinnern, der Bruch der Koalition, den hat der Bundeskanzler vollzogen mit seinem Ultimatum und mit der Ankündigung, dass er den Parteivorsitzenden einer regierungstragenden Partei, also den Vorsitzenden einer regierungstragenden Partei vor die Tür setzt. Damit hat der Bundeskanzler diesen Bruch vollzogen.
Formal ist das so.
Aber ja, es ist nicht nur
ist das nicht etwas,
so,
wo man sagen muss, das der hatte, um es mal ganz populärwissenschaftlich, ja, das ist richtig, aber populärwissenschaftlich gesagt, der hatte den Kanal unfassbar voll von alledem, was da passiert ist. Wenn ich hier einen Generalsekretär über die letzten Monate hinweg gehört habe, ich meine, der hat jeden Tag hat er die Koalition aufgekündigt, im Fernsehen und anderswo. Jeden Tag. Wolfgang Kubicki genauso. Ich dachte immer, okay, wie geht das eigentlich? Wer sind wir und wenn ja, wie viele? Wie kann man eigentlich Opposition in der eigenen Regierung sein? Und wenn man dann, sag mal, um jetzt mal im Bild zu bleiben, so lose Bordkanonen hat, die immer so rumäandern und man weiß nie genau, wo sie hochgehen, dann muss man doch damit rechnen, dass irgendwann ein Kanzler sagt, so jetzt reicht's, weil es ist seine Verantwortung.
Also wissen Sie, ich hatte neulich eine Unterredung mit Hubertus Heil, wo, also vor dieser Sitzung. wo er mir so ein bisschen sein Leid geklagt hat über Zitate. Und dann habe ich ihm ein paar Zitate seiner Parteifreunde zum Teil über mich gesagt. Und dann haben wir das Gespräch beendet. Ich hoffe, der Kollege Heil empfindet das jetzt nicht als unanständig, wenn ich aus diesem Gespräch berichte. Aber wir haben am Ende gesagt, beide, ja, dann entschuldigen wir uns beieinander und ist wieder gut. Und wir arbeiten jetzt weiter zusammen. Und das finde ich, was will ich damit sagen? Jeder Teil der Koalition war in der Lage, Zitate, Anwürfe zu finden von Leuten auf allen Ebenen der Parteienhierarchien, die ein Stück weit wehgetan haben bei denen, gegen die sie gerichtet waren. Da könnten alle Beiträge liefern. Aber in der Politik, wenn man Verantwortung trägt, muss man vielleicht dann auch Wege finden, trotz alledem, wenn es die Chance gibt, was Gutes zu bewirken, dann trotz alledem weiterzuarbeiten. Und das ist, glaube ich, wichtig.
Hätte ich Sie fragen, Herr Buschmann, Sie, hätten Sie weitergemacht?
Ich habe in der Sitzung als Verfassungsminister mitgeteilt, dass ich eine Aussetzung der Schuldenbremse, also diesen Überschreitungsbeschluss, ohne Beschlusstext, ohne Tilgungsplan, ohne Möglichkeit der Prüfung nicht zustimmen kann. Und es war tatsächlich auch so, dass ich davon überzeugt bin, dass das Ergebnis dieser Sitzung vorzeigbar sein musste. Mhm. Also plausibel klar macht, dass es nicht nur schöne Worte sind, sondern dass daraus ein Programm resultiert, das das Land auf einem besseren Pfad führt.
Der Überschreitungsbeschluss ja im Sommer schon im Raum stand. Also die Frage, warum das niemand mal geprüft hat, ist, die muss man Ihnen, glaube ich, allen drei stellen. Also genau damit haben Scholz, Lindner und Habeck in der Sommer-PK dann nach der Einigung, das stand im Raum. Scholz hat das erwähnt. Lindner hat gesagt, er sieht das nicht, aber man, also sinngemäß, man könne mal schauen. Offensichtlich haben es alle nicht geschafft, sich mit diesem Thema bis dahin auseinanderzusetzen. Und dafür gibt es aber im Kanzleramt einen Kanzleramtsminister, der sowas machen müsste. Man hätte ohnehin diese Koalition krankte ja, wie Sie sagen, an der Vielstimmigkeit, aber nicht miteinander, sondern jeder über jeden, zumindest zum Schluss. Die Idee, ein Zentrum zu schaffen, dass nicht die drei Spitzenpolitiker, die haben ja eigentlich noch was anderes zu tun, als nur miteinander zu ringen. Die sollten ja für uns ringen irgendwie. Ein strategisches Zentrum, ein Sekretariat zu schaffen, irgendwas, was diese Koalition beieinander hält und genau diese Dinge dann vorher überprüft, bevor man sich offensichtlich in Sitzungen darauf nicht mehr verständigen kann, weil man auch keinen Bock mehr hat, sich darauf zu verständigen. Das ist, glaube ich, der große Fehler, den diese Koalition von Anfang an gehabt hat. Also diese drei Parteien, Fortschrittskoalition und so weiter, aber dann kam der Krieg, dann kam das Urteil aus Karlsruhe. Und das hat man dann nicht mehr geschafft. Und das wiederum, finde ich, ist das Versäumnis des Bundeskanzlers oder seiner Leute, die genau das hätten sehen und machen müssen. Denn der Generalsekretär der FDP, jeden Montag der Aufschlag, da war dann immer schon klar, jetzt sind alle anderen völlig genervt und die PKs, die Pressekonferenzen der Woche, werden genau diesen Sound haben. Aber das konnte man sehen, schon lange sehen.
Darf ich eine Sache klarstellen, Frau Münzemann? Es ist ja nicht so, dass man einfach abstrakt prüfen kann, kann man irgendwie Schuldenbremse aussetzen oder nicht, sondern Sie brauchen eine präzise Begründung, um den Veranlassungszusammenhang.
Es ging immer um die Ukraine.
Lassen Sie mich bitte einmal aussprechen. Ich will wirklich gar nichts Böses. Ich will Ihnen nichts Böses. Ich will nur sagen, Sie können das nicht abstrakt prüfen, sondern Sie brauchen einen konkreten Beschlusstext. Sie brauchen einen Tilgungsplan. Sie müssen den Veranlassungszusammenhang darstellen und Sie müssen begründen, worin eigentlich genau die Notlage besteht. Sie können nicht einfach sagen, da ist Donald Trump da. Eine reguläre Wahl in der ältesten bestehenden Demokratie der Welt ist keine Notlage im Sinne des Grundgesetzes. Und all das, Frau Münstermann, lassen Sie mich bitte einmal aussprechen. Das muss man darlegen. Und man kann nicht auf mündlichen Vortrag, auf Zuruf sagen, das geht so einfach. Und jetzt, Sie haben sich jetzt am Kanzleramt abgearbeitet. Ich will nur einfach den Hinweis für die Zuschauerinnen und Zuschauer geben, man kann das nicht abstrakt prüfen, sondern man muss über einen konkreten Vorschlag sich beugen. Und den muss man prüfen können. Und dass der Bundeskanzler und ich uns nicht mal 2-3 Werktage geben wollten, um seinen mündlich gemachten Vorschlag dann einmal vernünftig diskutieren zu können, das halte ich für unseriös.
Aber das war im Sommer Ukraine...
Unseriös. Das heißt, Sie sagen gerade, der Bundeskanzler arbeitet unseriös.
Also wenn Sie in eine Sitzung gehen, mündlich einen Vortrag machen, der mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Verfassungsbruch bedeutet und dann sagen, spring, friss oder stirb, dann halte ich das für unseriös.
Aber die Idee, dass man mit der Ukraine möglicherweise eine Notlage hat oder etwas, was sozusagen als Krisensituation über das Land kam, das war mein Punkt. Diese Idee innerhalb der drei und innerhalb der Koalition gab es ja schon im Sommer. Das ist ja der konkrete Anlass gewesen, überhaupt um diese ganze Haushaltseinigung herum. Ja. Und dass man das nicht hat überprüfen können, ich gebe Ihnen ja völlig recht, dass das nicht in 2-3 Stunden geht, ist ja genau mein Punkt. Aber das wäre doch vorausschauend eine Idee gewesen, wie man vielleicht hätte einen Haushalt 25 zusammenbringen können.
Darf ich das nur kurz ergänzen? Die Notlage ist das eine. Sie sagen, das ist schwierig. Die erhebliche Beeinträchtigung der Finanzsituation bei 3 Milliarden ist ein großes Fragezeichen. Und dann eben der Veranlassungszusammenhang. Geht es wirklich um eine neue Lage in der Ukraine? Oder geht es möglicherweise um die Ausbuchung von sowieso Ausgaben aus dem regulären Haushalt? Alle drei Punkte wären mögliche Angriffsziele in einem Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht. Und an allen drei Punkten könnte ein solcher Beschluss dann scheitern. Und über einen solchen Vorschlag dann ad hoc zu entscheiden, obwohl alle drei Punkte ein hohes rechtliches Risiko bergen, das ist unseriös.
Darf ich mal fragen, Olaf Scholz, wie haben Sie den wahrgenommen als Kanzler?
Ich selber hatte mit Olaf Scholz über den Lauf der Koalition ein sehr gutes Arbeitsverhältnis. Da werde ich jetzt auch im Nachhinein nichts Schlechtes drüber sagen, auch bei schwierigen Fragen. Sie wissen, dass ich mit ihm eine sehr harte Debatte um Themen wie Vorratsdatenspeicherung, Mietpreisbremse und so weiter hatte. Aber diese sehr harte Debatte in der Sache haben wir stilistisch, glaube ich, immer sehr anständig geführt.
Sie sagen nicht, wir haben da nicht Opposition in der eigenen Regierung gemacht. Wir sind da zu weit gegangen. Wir haben wirklich an vielen Stellen, ich meine, das war ja dann auch der Wutausbruch von Scholz, interessanterweise vom Teleprompter abgelesen. Habe es, glaube ich, auch noch nie, einen Wutausbruch vom Teleprompter abgelesen. Aber wie auch immer, das ist ja genau der Punkt. Also Sie haben ihn so lange getriezt, oder das war das Gefühl bei ihm, dass er immer nicht mehr konnte. Ich würde gerne noch mal etwas
Lanz, Stilistisches. Ich will mal ein persönliches Beispiel bringen. Und wir wissen alle, dass der Umgang in dieser Koalition so war, dass man es besser nie wiederholen sollte. Das will ich auch ganz klar sagen. Gut. Diese Koalition hat die Öffentlichkeit zum Teil an den Rande des Wahnsinns getrieben. Und deshalb habe ich ja auch den Vorschlag gemacht, dass auch bestimmte Formate so nie wieder wiederholt werden sollten. Nur ich will sagen, auch ich bin teilweise persönlich in einer unziemlichen Art und Weise attackiert worden von Abgeordneten der SPD, teilweise auch der Grünen. Die haben versucht, mich in Regierungsbefragungen vorzuführen bei bestimmten Themen. Ich will mich jetzt gar nicht groß darüber beklagen. Ich will nur sagen, diese Koalition insgesamt ist nicht so miteinander umgegangen, wie es vorbildlich gewesen wäre.
Und jetzt der Blick nach vorne. Wie finden Sie es in dem Zusammenhang, dass da drei Männer, Sie sagen, das war im Grunde dieses Trio, das sich dann auch sehr lange nachts einschließt und dann fahren die das auch in ihrer gemeinsamen Verantwortung komplett gegen die Wand? Dann geht's kaputt und dann kommen die alle drei und sagen, übrigens, da sind wir wieder, wir sind die Spitzenkandidaten für die kommende Bundestagswahl. Ist das gut?
Also ich glaube, Christian Lindner hat in seiner Amtsführung und auch bis zum Schluss mit diesem Vorschlag des Papiers gezeigt, dass er in der Lage ist, ein Programm für die Zukunft zu konzipieren, dass dieses Land besser macht. Das müssen Sie ja nicht teilen, das ist meine persönliche Überzeugung. Und der Rückenwind in der Partei, die Geschlossenheit in der Partei, die vielen neuen Mitglieder, die wir jetzt haben, und der große Zuspruch, lassen Sie mich bitte einmal aussprechen, der große Zuspruch, den wir, haben Sie ja vorhin auch gesagt, den wir in der Ökonomie haben, bei Wissenschaftlern, der zeigt doch, dass in der Sache die Vorschläge gut sind. Und wenn jetzt die Bürgerinnen und Bürger darüber abstimmen können, über diese Vorschläge, ist es doch auch gut, wenn der Autor dieser Vorschläge sich den Bürgerinnen und Bürgern zur Wahl stellt.
Sie sind bei 3-4% in Umfragen.
Wir sind bei 5% in den aktuellsten Umfragen. Und meine feste Überzeugung ist, ich kenne mich ja ein bisschen mit Demoskopie aus, weil ich mich viele Jahre damit beschäftigt habe, ein so einschneidendes Erlebnis wie das Ende einer Koalition, da braucht es ungefähr 2 Wochen, bis die Öffentlichkeit ihre Meinung bildet, weil die Menschen wollen ja darüber diskutieren.
Genau, deswegen reden wir auch darüber.
Und deshalb glaube ich, wird es noch ein bisschen dauern. Und wenn wir in den Wahlkampf eintreten...
Wie viele, Sie haben meine Frage nicht beantwortet, wie viele Neueintritte haben Sie?
Wir haben 1400 Neueintritte.
1400. Ich dachte jetzt, Sie sagten ganz, ganz viele. 1400.
Also 1400.
80 Millionen.
1400 Neueintritte ist in einer Woche sehr viel.
Okay. Und kaum Austritte, das hat Ihr Generalsekretär noch betont.
Und wie finden Sie es in dem Zusammenhang jetzt auch demokratietheoretisch als jemand, der sich auch Sorgen macht um die Frage, wie resilient machen wir zum Beispiel das Verfassungsgericht, was ich ein wichtiges Thema finde mit Blick auf Amerika, Ungarn, Polen und so weiter. Ja,
absolut.
Also, das ist ja die vulnerable Stelle in einer Demokratie. Du kaperst die Justiz und dann kannst du sehr schnell so einen Staat umbauen, so wie es dir sozusagen gefällt. Wie finden Sie es in dem Zusammenhang, dass jemand wie Christian Lindner sich dann hinstellt und sagt, ich würde gerne meine Arbeit fortsetzen im nächsten Kabinett und zwar als Finanzminister, sucht sich den Job sozusagen vorher schon aus?
Ja, ich glaube, jetzt soll man nicht päpstlicher sein als der Papst, dass Christian Lindner sagt, wenn man Finanzminister ist, wenn man da Vorschläge macht und dann rausgeworfen wird, dass man sagt, ich glaube, dass meine Vorschläge gut waren, ich würde sie gerne umsetzen und deshalb meine Arbeit fortsetzen. Das ist nichts
Unanständiges. Das sagt Olaf Scholz jetzt auch.
Ja, er kann sich ja den Wählerinnen und Wählern zur Wahl stellen.
Und das sagt
ist
Robert
ein gutes
Habeck
Recht.
Auch.
Ja, es ist das gute Recht, dass sie sich den
Wollen
Wählern...
Wollen Sie Ihre Arbeit als Justizminister fortsetzen in der nächsten Koalition?
Also, ich bin ein leidenschaftlicher politischer Mensch und ich würde gerne meine Arbeit für Deutschland fortsetzen. Und in welcher Art und Weise und an welcher Stelle, darüber werden die Bürgerinnen und Bürger und meine Partei entscheiden. Und jetzt warten wir erstmal ab. Ich will nur zu dieser wichtigen Frage des Schutzes des Bundesverfassungsgerichts
sagen. Kommen wir sofort, da muss man noch einen Satz sagen.
Weil Sie es angesprochen hatten.
Ja, nochmal dieser eine Punkt. Das ist ja eine andere Attitüde, die auch geprägt ist von einer gewissen Demut dem Amt auch gegenüber, wenn man sagt, ich würde gerne weiter politisch für dieses Land arbeiten. Das ist eine ganz andere Attitüde zu sagen, ich habe gerade maßgeblich daran mitgewirkt, diese Koalition an die Wand zu fahren. Und im nächsten Kabinett wäre ich gerne wieder übrigens als Bundesfinanzminister mit dabei. Das ist eine ganz andere Attitüde.
Ja, Herr Lanz, jetzt müssen wir aber, glaube ich, alle miteinander fair bleiben. Als Spitzenkandidat erwarten die Öffentlichkeit und erwarten übrigens auch Journalisten immer klare Ansagen. Hätte Christian Lindner gesagt, ach, ich weiß gar nicht, wie es jetzt so wäre und würde zögern und zaudern, dann würde man ihm unterstellen, er sei ein gebrochener Mann.
Nein.
Und ich glaube, er muss eine gewisse Entschlossenheit an den
schon
Tag
ganz
stellen.
Klar. Sie sind ja auch kein gebrochener Mann. Wenn man Demokratie ernst nimmt, wenn man sagt, da geht es um staatspolitische Verantwortung, dann kann man zwei Dinge nicht tun. Man kann als Bundeskanzler sich nicht hinstellen und sagen, die waren's, die Bösen da von der FDP, das ist das eine. Das geht nicht. Man hat als Bundeskanzler die Gesamtverantwortung. Weil wenn man das so tut, dann muss man sich ja zu Recht die Frage gefallen lassen, okay, wenn das alles so schlimm war und wenn jemand immer wieder das Vertrauen missbraucht hat, ich meine, überlegen Sie mal, was das für Sätze sind. Warum hast du es dann erst jetzt beendet? Warum hast du es so lange laufen lassen, wenn dir doch das Wohl des Landes so sehr am Herzen liegt?
Stellen mir Fragen, die Olaf Scholz
beantworten muss. Ist eine rhetorische Frage. Aber dieselbe Frage muss ich Ihnen natürlich auch stellen in Bezug auf Ihren eigenen Parteivorsitzenden. Wenn man von staatspolitischer Verantwortung redet, wenn man sagt, manchmal kann eine Entlassung eine Befreiung sein. Warum hat er sich erstens nicht selber befreit und zweitens auch das Land befreit? Und wäre es drittens jetzt nicht am Punkt zu sagen, okay, wir hatten unsere Chance? Es hat aus diversen Gründen und zugegebenermaßen unter sehr schwierigen Umständen nicht funktioniert. Wir machen jetzt Platz für neue Leute und ermöglichen einen echten Neuanfang. Frau Münstermann lacht.
Ja,
ist das zu viel verlangt?
Ich habe mich mal gefragt, was eigentlich passiert, wenn Friedrich Merz jetzt irgendwie ausfadet, also der in den Umfragen ja einfach derzeit führend ist und die drei vielleicht in die Situation kommen könnten, wieder, um Regierungsmacht zu übernehmen, ein Ampelbündnis zu schmieden. Derzeit schließen das alle aus. Aber es sind genau dieselben Protagonisten. Und da fragt man sich schon so ein bisschen, na ja, ihr habt es jetzt einmal nicht geschafft. Und jetzt in jeder Partei völlig klar. Also in der SPD ist es noch nicht völlig klar. Bei den Grünen ist es klar, der gibt sogar einen Kanzlerkandidaten. Und bei Christian Lindner ist es auch klar. Das ist schon interessant.
Frau Münstermann, ich habe keine Glaskugel, aber ich traue mich, eine Prognose abzugeben, dass dieses Land und die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes keine Verhältnisse herstellen werden, in der eine Ampelkoalition noch mal eine Mehrheit hat bei dieser nächsten Wahl. Da bin ich
vielleicht
fest von
Ampel,
überzeugt.
Aber vielleicht müssen Sie noch mal irgendwie zusammenarbeiten. Wer weiß das schon? Also eine große Koalition, Deutschland-Koalition, Jamaika-Koalition. Es gibt ja viele Koalitionen, wo man immer mal wieder zusammenkommt. Also ich glaube, die Zeit der rein Zweier- und großen Koalitionen, daran müssten Sie ja ein großes Interesse haben, die ist vielleicht ja vorbei.
Aber wir arbeiten natürlich, nehmen Sie dieses Beispiel, das Herr Lanz erwähnt hat, vom Schutz des Bundesverfassungsgerichts. Das ist etwas,
war schon vorher geeint, ne?
Genau, da habe ich mich persönlich sehr engagiert, dass wir eine sehr breite Mehrheit, man braucht ja eine Zweidrittelmehrheit herbeiführen. Und ich kann sagen, dass alle seriösen Parteien der Mitte, das ist die CDU, die SPD, die Grünen und die FDP, da in extrem seriöser und vertrauenswürdiger Art und Weise zusammengearbeitet haben. Und das zeigt eins, es gibt genug Politikerinnen und Politiker im Deutschen Bundestag, die wissen, dass es auch Dinge gibt, die größer sind als der parteipolitische Vorteil und im Dienste dieser Demokratie miteinander kooperieren und auch kooperieren wollen.
Völlig, es darf offenbar nur nicht auf die Chefebene kommen, aber dass es diese Politiker gibt, keine Frage.
Also, Herr Buschmann, noch mit der Bitte um ganz kurze Antwort. Ist Christian Lindner der beste Spitzenkandidat, den Sie sich für die FDP vorstellen können?
Absolut.
Gut. Kam ein bisschen schnell.
Ja, weil ich vielleicht auch einfach davon überzeugt bin.
Vielleicht auch. Vielleicht, genau. Aber nicht ganz sicher.
Dann, wenn Sie das in Zweifel ziehen. Ich bin der Meinung, dass Christian Lindner der beste Spitzenkandidat ist, den die FDP haben kann.
Okay. Adrian Gagis ist bei uns. Wir wollen den Blick ein bisschen weiten. Frederik Pleitgen ist uns aus Moskau zugeschaltet. Frederik, schönen guten Abend. Der gerade in den Straßen Moskaus auch unterwegs ist, um ein Stimmungsbild, glaube ich, dieser russischen Gesellschaft zu zeichnen. Wie ist denn, Frederik, in Moskau das Ampel-Aus aufgenommen worden? Und wie geht man um mit der Tatsache, dass Trump der nächste Präsident der Vereinigten Staaten wird?
Ja, zunächst mal das Ampel-Aus ist ein viel größeres Thema hier, als ich gedacht habe. Also ich habe jetzt mit Menschen gesprochen hier auf den Straßen von Moskau, aber auch Leute, die hier beim Staatsfernsehen arbeiten, auch Politikern. Und ich glaube, das Ampel-Aus wird eher als eine Schwächung der Bundesrepublik Deutschland gesehen. Deutschland ist ja immer mehr auch zu einem Gegenspieler Russlands geworden. Gerade jetzt nach dem Beginn des Ukraine-Krieges oder auch in den letzten zwei, fast drei Jahren, seit der Ukraine-Krieg tobt, auch immer mehr wird es hier negativ gesehen. In Russland. Wir sind ja fast zum Feind geworden von Russland mittlerweile. Und da wird generell die wirtschaftliche Schwäche, auch die Tatsache, dass die Regierung jetzt auseinandergefallen ist, durchaus als eine Schwächung Deutschlands gesehen. Und es war gerade gestern Abend, das war ganz interessant, da habe ich das russische Staatsfernsehen mal wieder geguckt. Und da wurde die Rede von Bundeskanzler Scholz im Bundestag gezeigt, aber nur Reaktionen dann von der AfD-Fraktion. Dazu. Die AfD hat ja sehr gute Kontakte hier nach Russland immer noch, auch in die höchsten politischen Kreise. Also es wird schon so gesehen, dass das Ganze eine Schwächung ist. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass man hier relativ optimistisch auch auf die neue Regierung Trump schaut. Also es ist zumindest ein Optimismus da, dass es vielleicht wieder ein besseres Verhältnis zwischen den USA und Russland geben kann. Donald Trump hat ja gesagt, dass er ein gutes persönliches Verhältnis zu Wladimir Putin hat und vor allem auch, dass er den Ukraine-Krieg an einem Tag beenden will. Das glaubt hier niemand. Aber zumindest glauben viele hier auch Leute, normale Leute, mit denen wir sprechen, dass der Krieg zu Ende gehen könnte. Und zwar zu Ende gehen könnte mit einem sehr vorteilhaften Ausgang für Russland.
Und was Frederik Pleitgen sagt, das ist ja, als ich die ganze Zeit hier zugehört habe, das war das, woran ich ständig gedacht habe, weil das ist ja der Kontext. Also wir reden hier über die Befindlichkeiten einzelner Politiker. Aber eine Schwächung von Deutschland als zweitwichtigster nach den USA, zweitwichtigster freiheitlicher Wirtschaftsmacht. Und das in dem Moment, wo wir diese Auseinandersetzung haben mit Russland im Bündnis mit China, wo wir nordkoreanische Soldaten haben, die auf europäischem Boden kämpfen. Und da schwächen wir die Bundesregierung. Und da ist Donald Trump in den USA, wo Medvedev, Dmitri Medvedev, ja der ehemalige Präsident, stellvertretender Vorsitzender des Nationalen Sicherheitsrates, der oft Sachen ausspricht in Russland, die jetzt Putin als Präsident so direkt nicht sagen kann. Und der sagt, der Wahlsieg von Donald Trump ist ein Trauertag für den Abschaum von Kiew. Ich zitiere das und sagt, denn Trump ist ja ein Geschäftsmann, der kein Geld verschwenden will auf weiteres Zitat, idiotische Verbündete. Also die setzen ganz darauf, dass das der Sieg für sie in der Ukraine bedeutet oder zumindest, dass sie die Gebiete, die sie jetzt erobert haben, behalten können, dank Donald Trump. Und das ist der Kontext für die USA, aber auch der Kontext für das, was bei uns in Deutschland stattfindet.
Und über China reden wir gleich noch.
Ja, aber Frederik, ich muss dazu auch sagen, Entschuldigung, ich glaube, man muss dazu auch sagen, dass es gibt hier schon immer noch eine große Unsicherheit, was Donald Trump angeht. Weil er hat ja noch nicht deutlich gesagt, was er eigentlich machen will. Und ich glaube, bei den russischen Behörden ist es so, dass man schon auch diese Unsicherheit hier spürt. Wird er wirklich die Militärhilfe für die Ukraine erheblich einschneiden oder einschränken? Wird er sie ganz stoppen? Oder wird er vielleicht erstmal mehr Militärhilfe geben, um zu versuchen, dass die Ukraine eine vorteilhaftere Position hat? Aber was man sagen muss, ist, dass die Russen auf jeden Fall glauben, dass die persönlichen Beziehungen zwischen Wladimir Putin und Donald Trump wesentlich besser natürlich sind als die zwischen Putin und Biden und dass man allein darauf was aufbauen kann. Das andere, und ich stimme dem auch zu, was der Adrian gesagt hat, natürlich ist es so, dass Deutschland hier mittlerweile ein Feindbild geworden ist. Und man muss auch sagen, Deutschland leistet ja extreme Unterstützung für die Ukraine. Also wenn man sich das gesamte Unterfutter eigentlich für die ukrainische Armee anguckt, LKWs, gepanzerte Fahrzeuge und sowas alles, da kommt so viel aus Deutschland. Ich glaube, dass die Russen auch doch mehr unter dem Krieg leiden, als man oft in der Öffentlichkeit sieht. Also man sieht ja im Staatsfernsehen schon so, man eilt von Sieg zu Sieg, jetzt gerade im Osten der Ukraine. Aber alle Leute, mit denen wir gesprochen haben hier auf der Straße, sagen alle, dieser Krieg muss aufhören. Man merkt das hier. Natürlich sind schon viele Russen auch gestorben, sind verwundet worden. Man merkt sie aber auch am Stadtbild, dass die Sanktionen schon auch in gewissem Maße greifen. Es sind wesentlich mehr chinesische Autos auf den Straßen, als ich das jemals zuvor gesehen habe. Und die Preise auch für Lebensmittel, für einfache Sachen, sind auch dermaßen gestiegen, dass es schon auch für die Bevölkerung hier schwierig ist. Und viele meinen, der Krieg muss irgendwie zu Ende gehen und auch hoffen, dass möglicherweise da irgendein Mittelweg gefunden werden kann.
Und das ist ja interessant. Das heißt, die russische Erzählung, das machen wir alles so nebenbei und im Grunde kriegt die normale Bevölkerung, insbesondere in großen Metropolen, Moskau, Petersburg und so weiter, die kriegen gar nichts davon mit. Diese Erzählung stimmt so nicht mehr. Ja? Also das heißt, wie groß ist die Unterstützung noch für Putin und diesen Krieg?
Nee, ich glaube, dass diese Erzählung, die hat natürlich noch nie so gestimmt, wie man das dargestellt hat. Ich glaube trotzdem, man ist hier nicht kurz davor, dass es irgendeinen Aufstand gibt. Also die Leute machen das schon noch mit und die hoffen natürlich auch, dass wenn es eine Lösung gibt oder wenn es einen Waffenstillstand gibt oder dergleichen, dass das vorteilhaft für Russland ist. Und die glauben auch fest daran, dass die einen Großteil der Gebiete oder vielleicht sogar alle Gebiete, die sie erobert haben, behalten werden. Aber natürlich gibt es da auch Einstellungen. Und natürlich gibt es auch sehr viele Familien hier in Russland, die Leute verloren haben. Es gibt sehr viele Familien in Russland, wo Leute verwundet worden sind und natürlich zeichnet das so eine Gesellschaft auch. Und nach mittlerweile fast 3 Jahren ist es natürlich auch so, dass die Leute mittlerweile auch wollen, dass das Ganze endet und dass man vielleicht wieder irgendwie auf die internationale Bühne zurückkehrt.
Das ist auf jeden Fall alles wahr, wobei man schon sagen muss, dass es auch ein Teil der Brutalität dieses Putin-Regimes ist, dass er natürlich bewusst vor allem junge Männer eingezogen hat aus ländlichen Gebieten, oft aus nationalen Minderheiten. Also das ist schon, also ich gebe Frederik Pleiten recht, natürlich spürt man es in Moskau, in St. Petersburg auch, aber natürlich deutlich weniger als in vielen Gebieten, wo die Soldaten herkommen.
Genau. Es gab, vielleicht können wir das einmal kurz zeigen, es gab einen interessanten Moment, ich habe das vorhin kurz angesprochen, im März, glaube ich, war es, ne, als Xi bei Putin war.
März 23, ja.
März 23, ja. Genau. Und da gab es einen ganz interessanten Moment, Xi war eigentlich schon auf dem Weg raus und kommt dann nochmal zurück, weil ihm offenbar Folgendes wichtig war.
Derzeit gibt es Veränderungen, wie wir sie seit 100 Jahren nicht gesehen haben. Und wir sind diejenigen, die diese Veränderungen zusammen vorantreiben.
Ich stimme zu. Gute Heimreise. Passen Sie auf sich auf, mein Freund.
Ja, sehr wichtiges Zitat. Das habe ich auch nicht von ungefähr mein Buch auch vorangestellt, weil das zeigt ja wirklich, worum es geht. Also es gibt ja viele in Deutschland, die noch die Illusion haben, ja, China, die wären ja da irgendwie völlig unbeteiligt, würden halt reagieren, könnten vielleicht sogar als Vermittler dastehen. Natürlich gibt es immer wieder auch Unterschiede natürlich in den Positionen zwischen Moskau und Peking, aber alles in allem sind die beiden Länder so eng beieinander, wie sie noch nie waren. Die waren ja unter Stalin und Mao, war China der kleine Bruder. Dann haben sie sich in den Zeiten von Khrushchev und Brezhnev zerkracht. Und jetzt sind die so eng beieinander wie noch nie, mit China als dem großen Bruder mittlerweile. Und was das gemeinsame Ziel ist von Xi Jinping und Putin, ist wirklich die derzeitige Weltordnung zu verändern. Die schmücken das natürlich positiv. Die sagen, wir wollen eine multipolare Weltordnung, wo so die verschiedenen Mächte gleichberechtigt sind, wo es nicht mehr die Vorherrschaft des Westens, wie Sie sagen, also der USA vor allem gibt, sprechen sogar von einer demokratischen Weltordnung. Dazu muss man aber wissen, wenn Xi Jinping und Putin von Demokratie sprechen, dass die Völker alle gleichberechtigt sein sollen, dann fragen sie ja nicht die Völker selbst. Also die werden ja in China zum Beispiel überhaupt nicht gefragt. In Russland gibt es ja noch irgendwie manipulierte Wahlen. In der Volksrepublik China gibt es nicht mal Scheinwahlen, wie sie es in der DDR gegeben hat, mit 99% Zustimmung. Da gibt es gar keine Wahlen. Oder wenn Xi Jinping Taiwan einnehmen möchte, dann fragt er nicht, was die Leute in Taiwan wollen. Dann sagt er, wir haben das historische Recht, das einzunehmen. Mhm. Also die wollen eine Weltordnung, von der sie behaupten, die sei dann gleichberechtigt, die aber in Wahrheit unter Führung ja von China, muss man sagen, sein soll. Und das ist ja, was Xi Jinping in China intern ja in allen Reden erklärt. Er spricht ja immer von den zweimal 100 Jahren. Die erste 100 Jahre waren 100 Jahre Gründung der Kommunistischen Partei Chinas. Das war 2021. Bis dahin sollten alle Chinesen einen bescheidenen Wohlstand erreicht haben. Das ist ja in weiten Teilen erreicht worden. Mhm. Und die zweiten 100 Jahre 2049, 100 Jahre Volksrepublik China. Bis dahin soll China das führende Land der Erde sein. Und zwar keineswegs nur wirtschaftlich, wie manche bei uns glauben, sondern durchaus auch politisch und militärisch die Geschicke bestimmen.
Frederik, wie sehen die Russen das? Das ist ja ein ganz interessantes Momentum, wenn man sich das mal anschaut, Treffen auch der BRICS-Staaten beispielsweise. Sozusagen die Idee, jetzt haben wir eine Chance, da gibt es diesen Westen, es gibt diesen berühmten Satz von Putin, warum sollen wir jetzt aufhören mit dem Krieg, jetzt wo ihnen gerade die Munition ausgeht. Das ist im Grunde so eine Metapher für die Schwäche sozusagen dieser westlichen Allianz, wenn man so will. Hm. Und überhaupt hat man das Gefühl, wir haben mit so vielen internen Problemen zu tun, dass man jetzt quasi das Gefühl hat, jetzt können wir mal tatsächlich die Systemfrage stellen. Verfängt das bei einfachen Russen auf der Straße oder haben die mit ganz anderen Themen zu kämpfen?
Ja, ich glaube ehrlich gesagt, das verfängt hier natürlich durchaus. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass das nicht nur in Russland verfängt, sondern auch in Teilen vom Westen. Ich meine, man sieht ja auch bei uns politische Parteien, die sich ganz klar sagen, dass sie den Weg von Wladimir Putin schon irgendwie schätzen oder den fast schon irgendwie zu einer Führungs- oder Galionsfigur von dem Ganzen machen. Und ich glaube, das ist auch so eher das, was er ist. Es ist ganz interessant, was der Adrian gesagt hat. Natürlich ist es so, dass China die treibende Macht von dieser, was Wladimir Putin die neue Weltordnung nennt, ist, weil China natürlich garantiert, dass Länder wie Russland, Länder wie Nordkorea, Länder wie Iran diese ganzen Sanktionen überhaupt überleben können. Weil wenn man mit China Wirtschaftsbeziehungen hat, dann kann man eigentlich immer noch genauso leben wie vorher. Man hat etwa chinesische Produkte statt andere Produkte, statt westliche Produkte. Aber irgendwie kommt man dann noch über die Runden. Deswegen ist China ganz wichtig. Aber die Führungsfigur von dem Ganzen international ist Wladimir Putin. Und Wladimir Putin hat letzten Donnerstag auch beim 20-jährigen Jubiläum vom Waldai-Club, ist ein ganz wichtiger Diskussionsclub hier in Russland, auch immer wieder auf diese neue Weltordnung angesprochen und genau auch auf das. Und ich glaube, deswegen ist den Russen auch so wichtig, dass die BRICS-Gemeinschaft immer weiter ausgeweitet wird. Es ist ja nicht nur so, dass es eine Desillusion mit dem westlichen Modell gibt hier in Russland und vielleicht in China, aber wenn man nach Afrika guckt, dann ist das ja auch ganz krass, wie dort auch die Zugehörigkeiten sich ändern. Gerade in Westafrika ist es so, dass viele Länder ihre Beziehungen zum Westen abbrechen und stattdessen eher gemeinsame Sache mit Russland machen. Und das ist schon eine Sache, die man sehen muss. Und es gibt dort ja auch eine gewisse Popularität. Ich glaube, dass Wladimir Putin sich wirklich als Galionsfigur von dem, was er eine neue Weltordnung nennt, sieht und gleichzeitig natürlich auch der Krieg in der Ukraine ein Katalysator für das Ganze ist, weil Russland dort nämlich so aussieht, als würde Russland gewinnen, als würde Russland gegen den Westen gewinnen, weiter Fortschritte machen und der Westen, nicht nur weil sie uneins sind, einfach zu schwach ist, um dort die Ukraine so aufzubauen, dass sie sich noch wehren kann.
Wenn du das gerade ansprichst, Frederik, wie könnte das aussehen? Wie könnte, Trump spricht immer von Deals. Was ist das Szenario, das möglicherweise jetzt auf die Ukraine zukommt? Welche Gebiete müssen im Zweifel abgeben? Ich habe einen der Sicherheitsberater von Trump jetzt gehört, der, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, der sagte, wenn Zelensky sagt, die Krim ist sozusagen eine unverhandelbare Bedingung, die Rückgabe der Krim, dann haben wir hier eine schlechte Nachricht für ihn, die Krim ist weg. ist erledigt. Ist auch der Rest weg, ist auch die Ostukraine, ist der Donbass weg und damit auch Bodenschätze, Lithium, all die Dinge, die beispielsweise dann hier die Energiewende, die Elektromobilität und all die Dinge, über die wir reden in dem Zusammenhang, dann natürlich auch teuer machen werden, was uns weiter schwächen wird. Ist das das, worauf es hinausläuft?
Ich glaube, es könnte durchaus sein, dass das passieren würde. Ich glaube, die große Frage zurzeit ist, wie es gesehen wird, ob die Ukraine dann in Zukunft in die NATO darf, was für Waffen die Ukraine dann noch bekommt. Und da ist es halt völlig unklar, was Donald Trump machen wird. Wenn man zum Beispiel J.D. Vance, dem baldigen Vizepräsidenten der USA, zuhört, der gibt ja eigentlich eins zu eins das wieder, was die Russen die ganze Zeit sagen. Die Russen sagen ja, eine weitgehende Entwaffnung der Ukraine, Denazifizierung oder Entnazifizierung, was auch immer das bedeuten mag, dass die Ukraine neutral bleiben muss und natürlich auch, dass sie diese Gebiete abgeben muss. Mhm. Und zwar nicht nur die Krim, sondern natürlich auch den gesamten Donbass, Teile von Saporizhia Oblast und auch Teile vom Cherson Oblast. Und ich glaube, ehrlich gesagt, wenn es einen Waffenstillstand gibt, die Gebiete, wo die Russen jetzt drinstehen, werden die natürlich nicht wieder abgeben. Also das wird schwierig. Die Ukraine hat ja noch im Kursk-Oblast in Russland ein Gebiet, das sie kontrollieren. Wenn sie das schaffen, können sie das vielleicht tauschen. Aber das könnte es sein, worauf es dann hinauslaufen würde. Aber das ist natürlich dann auch die Frage, wird Trump nochmal Waffen geben? Vielleicht sogar erweitert Waffen geben oder nicht? Oder wird er die zwingen in eine de facto Kapitulation, die dann möglicherweise auch bedeuten könnte, dass die Ukraine dann quasi keine Zugehörigkeit hat zum westlichen Bündnis und kein Verhältnis mehr dazu. Das ist alles möglich, aber wie gesagt, Trump ist unberechenbar. Es kann natürlich auch durch sein, dass es ganz anders kommt.
Ja, also Trump ist unberechenbar, stimme ich zu. Aber wir können uns ja die erste Amtszeit von Trump anschauen. Was ist in der Zeit passiert? In der Zeit sind die letzten demokratischen Rechte in Hongkong beseitigt worden. Und Trump hat damals auf Twitter noch geschrieben, Xi Jinping ist ein großartiger Führer und ich vertraue ihm, dass er das Hongkong-Problem human und schnell lösen wird. In der Zeit war die Niederschlagung der Demokratiebewegung in Belarus. Mhm. Trump hat den Deal gemacht mit der Taliban. Das ist dann zwar unter Biden passiert, dass die Taliban ganz Afghanistan übernommen hat. Aber Trump hat an der gewählten afghanischen Regierung vorbei den Deal mit den Taliban gemacht. Und wenn man sich jetzt die Berater von Trump anschaut, also scheinbar ist es ja, oder die zukünftigen designierten Minister von Trump, meine ich, ist ja widersprüchlich scheinbar. Man hat irgendwie Marco Rubio, der eigentlich als Kind von Exilkubanern eigentlich so eine antikommunistische Tradition hat, sich auch irgendwie gerade auch für Hongkong eingesetzt hat, sogar ein Einreiseverbot für China hat, auch Russland und Putin immer wieder kritisiert hat. Aber letztendlich, das hat man schon in der ersten Trump-Administration gesehen, für Trump zählt Loyalität und egal, wen er in seinem Kabinett hat, auch ein Außenminister kann unter Trump sehr schnell wieder entlassen werden und Trump wird seine eigenen Ideen durchsetzen und da zählen jetzt Menschenrechte weltweit, sind da erstmal nicht an erster Stelle, sondern da sind seine Eitelkeit und Deals, die er machen möchte und America First, was ja nicht heißt, wie manche denken, irgendwie, dass Amerika sich weltweit engagiert, sondern ganz im Gegenteil, dass die USA sich auf sich selbst besinnen und die Mittel lieber in den USA selbst verwandt werden und nicht zur Unterstützung befreundeter demokratischer Länder woanders.
Ich würde gerne Patrick noch mal fragen an dem Punkt. Mike Waltz, der designierte oder wahrscheinlich kommende Sicherheitsberater von Trump, Schlüsselposition. Das ist jemand, und die Frage ist, das eine gute Nachricht zunächst mal für die Ukraine, der die Ukraine sehr gut kennt, der sehr früh auch nach Kiew gereist ist, der sehr, sehr klar die Verhältnisse dort beschreibt, auch weiß, worum es geht und der auch immer sehr unterstützt hat, Hilfe aus den USA für die Ukraine. Der aber in den letzten Monaten, so nehme ich das wahr, sehr kritisch geworden ist, insbesondere in Bezug auf Deutschland. Und er sagt, es kann nicht sein, dass die sich immer auf diese Art und Weise vom Acker machen. Der sagt, die liefern dann irgendwann mal im Januar 2023 halbschrottige Leopard-Panzer. Und ansonsten passiert da eigentlich nicht viel. Der sagt, ich glaube auch die Deutschen zahlen nicht. Ich glaube nicht, dass die Summen, die da genannt werden, auch vom Bundeskanzler, wirklich so sind. Ich ziehe diese Zahlen in Zweifel. Und man merkt an diesem Ton, er hat insbesondere Deutschland wirklich im Visier. Was könnte das für uns bedeuten?
Also ich glaube generell, dass eine Trump-Administration für Deutschland große Schwierigkeiten bedeuten könnte. Das ist ja nicht nur Mike Waltz, das sind ja auch andere in der neuen Administration, die schon lange Deutschland kritisieren. Und vor allem, und das ist ja das Wichtigste wahrscheinlich, Donald Trump auch. Und ich stimme dem Adrian komplett zu, dass egal, was diese ganzen Leute vorher gesagt haben, ob das Russland-Falken waren, ob sie Falken in anderen Sachen waren, Donald Trump wird die Außenpolitik der Vereinigten Staaten bestimmen und Donald Trump wird vor allem den Ukraine-Krieg, weil er da ja sich schon aus dem Fenster gelehnt hat und hat gesagt, er wird das Ganze beenden, vor allem auf sein Verhältnis mit Wladimir Putin setzen. Und ich glaube, das weiß der russische Präsident auch ganz genau. Der hat ihm da ja dann gratuliert am letzten Donnerstag. Aber ich glaube, das habe ich auch schon lange gesagt, ich glaube, für kein Land wird die Trump-Administration, außer vielleicht für den Iran, schwieriger als für Deutschland. Trump hat Deutschland schon lange gefressen, meint schon lange, dass Deutschland viel zu wenig für die eigene Verteidigung ausgibt. Und vor allem hat er ja auch schon lange kritisiert, dass Deutschland sehr lange ein gutes Wirtschaftsverhältnis mit Russland hatte, vor allem Gas aus Russland gekauft hat, statt aus den USA, hat ja auch Sanktionen damals gegen die Nord Stream Pipeline veranlasst, die dann nie in Kraft getreten sind, weil Biden die wieder rückgängig gemacht hat. Und gleichzeitig auch das Verhältnis Deutschlands mit China kritisiert und gesagt, wir sorgen für eure Sicherheit und gleichzeitig macht ihr Deals, viele Deals und werdet wirtschaftlich stark durch unsere Gegenspieler. Und ich glaube, das ist eine Sache, die ganz schnell beenden kann. Und es gibt eine Sache, die Trump einmal gesagt hat im Wahlkampf, die mir noch in Erinnerung bleibt, wo er meint, dass die USA werden sollen wie eine Versicherungsgesellschaft. Du bezahlst und die beschützen dich. Und wenn du nicht bezahlst, dann beschützen sie dich nicht. Und das ist, glaube ich, eher so ein transaktionales Verhältnis, das Donald Trump im Sinn hat. Es ist dann natürlich die Frage, das mag sein, dass er es gesagt hat, ob es denn wirklich so kommt. Und natürlich ist es so, dass seine Berater immer noch einen gewissen Einfluss haben. Was kann man machen? Was sollte man machen? Was ist auch, wenn man zum Beispiel Stärke gegenüber Russland zeigen will, der richtige Weg, um das Ganze durchzuziehen? Aber ich glaube schon, dass gegenüber Deutschland ein sehr negatives Verhältnis von Trump ist. Und man soll sich keine Illusionen machen. Also alle, die ich jetzt sehe, die ins Kabinett von Donald Trump kommen, das sind alles Leute, die mal eine andere Position gehabt haben. Aber seit Donald Trump de facto die Republikanische Partei zu seiner Partei gemacht hat, alle auf Linie gekommen sind.
Darf ich noch mal, was Frederik gerade sagt, mit der Versicherungsgesellschaft, das Beängstigende ist ja, dass Trump das gerade auch direkt im Kontext auch mit Taiwan gesagt hat, dass er sagte, Taiwan, die haben uns ja sogar unsere Chipindustrie geklaut, hat er behauptet, völlig absurd natürlich, und sagt, ja, wir sind eine Versicherungsgesellschaft und Taiwan zahlt nicht. Und wenn China Taiwan übernimmt, ist das noch was ganz anderes, als wenn Russland Teile der Ukraine übernimmt. Weil das sind über 60% der Computerchips, die wir für alle unsere Geräte brauchen, über 90% der hochwertigen. Also das hat in den Folgen für die ganze Welt und natürlich auch für uns in Deutschland noch eine ganz andere Dimension.
Das ist deshalb ein wichtiger Punkt, weil wir vorhin uns so ein bisschen auf das russische Narrativ eingelassen haben. Russland, China gegen den Westen. Das ist ja nicht die Wahrheit. Viele Staaten in Asien haben Angst vor dieser Entwicklung. Ich habe selber an vielen Konferenzen teilgenommen und ich habe selber auch eine Initiative der G7-Justizminister gestartet, unter anderem deshalb, weil die Japaner dabei sind, um eben dieses Narrativ aufzubrechen. Es ging um eine Revanche gegen den Westen. Das ist PR, das ist Propaganda, sondern es geht darum, dass auch viele Länder in Asien Angst davor haben, demnächst sozusagen unter die Knute Chinas zu geraten. Und deshalb ist es nicht der Westen gegen China, es ist vielmehr Völkerrecht gegen Despotie.
So, gutes Schlusswort. Herzlichen Dank Ihnen allen, ganz herzlichen Dank auch Frederik Pleitke nach Moskau. Ich hoffe, wir sehen uns irgendwann wieder hier im Studio, wenn Sie gut aus Russland zurückgekommen sind. Würde mich sehr, sehr freuen, wird uns in den nächsten Wochen, glaube ich, noch sehr beschäftigen. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update und wir sind am Dienstag wieder für Sie da. Bis dahin, Dankeschön, tschüss.